Vater, wir beten nochmal jetzt, wenn wir dein Wort studieren, um diese Klarheit deines Geistes. Führ uns in deine Wahrheit, Gott. Schenk uns offene Herzen, zu verstehen und zu hören. Ich danke dir, dass wir dich betrachten dürfen heute Morgen, Jesus. Offenbar dich uns in ganz neuer Art und Weise. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass wir jeden Tag, vielleicht noch besser jeden Morgen am besten, stille Zeit verbringen mit Gott. Dass wir jeden Tag ein Stück in der Bibel lesen. Jeden Tag Zeit im Gespräch mit ihm verbringen. Dass wir uns von ihm stärken lassen für den Tag. Und auch eine Zeit, wo er uns ansprechen kann, wo er uns Dinge auf unser Herz legen kann. Jesus hatte so eine Zeit mit seinem Vater. Und er hat in dieser Zeit mit seinem Vater den Marschbefehl erhalten für den nächsten Tag oder die nächste Zeit. Wir haben im Vers 39 gelesen, hier in Markus 1, er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa. Er ist in diese kleinen Kaffs hinausgegangen und trieb die Dämonen aus. Seht hier wieder, obwohl Jesus viele heilte, obwohl Jesus Dämonen austrieb, war seine Betonung auf dem Predigen, auf dem Lehren. Wir werden das noch mehrmals sehen in diesem Kapitel, auch im nächsten. Als nächstes sehen wir jetzt zwei Beispiele von dem Heilswirken Jesu. Und wir werden sehen, dass er nicht nur die Menschen körperlich heil gemacht hat, sondern sie auch geistlich heil gemacht hat. Heute wollen wir uns zuerst einen Aussätzigen ansehen. Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aussatz war eine furchtbare Sache. Aussatz war damals so wie AIDS heute. War unheilbar. Kein Mensch ist geheilt worden von Aussatz, außer durch ein Wunder. Es gab in der Bibel außer diesem Mann nur zwei Menschen, die geheilt wurden. Zumindest was uns berichtet wird. Und das war Miriam, die Schwester von Hohepriester Aaron, und der Aramäer, der Heeroberste Naaman. Und beide wurden geheilt durch ein Wunder von Gott. Abgesehen von einem Wunder war Aussatz unheilbar. War eine sehr schlimme Form von Lepra wahrscheinlich. Furchtbare Krankheit. Hat zuerst sehr unscheinbar, sehr klein begonnen. So unter der Haut, unsichtbar. Wo man ein bisschen gefühllos wurde und dann sind so kleine rote Flecken aufgetreten auf der Haut. Die sind dann größer geworden und weiß geworden und haben sich schließlich über den ganzen Körper verteilt. Als nächstes sind die Haare ausgefallen, die Augenbrauen, Fingernägel, Zehennägel verfault und ausgefallen. Und als nächstes sind die Finger und die Zehen, Gliedmaßen. Die Nervenenden sind verfault. Die Leute hatten kein Gefühl mehr, haben sich oft einen Fuß gebrochen oder eine Hand gebrochen, ohne das zu merken. Und diese Gliedmaßen haben begonnen zu faulen und sind letztendlich abgefallen. Vielleicht habt ihr schon Bilder gesehen von Leprakranken, die nur einen Stummel haben, statt einer Hand. Gaumen ist auch geschrumpft, Zähne sind ausgefallen. Krankheit hat begonnen, das Gesicht zu zerfressen. Augen haben begonnen zu faulen, die Nase ist ausgefallen. Furchtbare Krankheit. Mensch ist verfault, bis er gestorben ist. War ein furchtbarer Anblick, dieser Aussätzige, ein verstümmelter Mensch, entstellt so wie ein Totenkopf. Leprakranker hat gestunken, hat eine raue Stimme gehabt, weil auch die Stimmbänder verfault sind. Hatte einen Hauch wie ein Lindwurm. Leprakranker war ein lebendiger Toter. Er war so gut wie tot. Lukas Evangelium lesen wir von diesem Mann hier, dass er voller Aussatz war. Das war ein Mensch, der im Endstadium dieser Krankheit war. War furchtbar entstellt. Hat vielleicht mehr ausgesehen wie die Mumie oder wie so ein Ork im Herr der Ringe als ein Mensch. Furchtbar. Und dann über das hinaus haben die Rabbis gelehrt, dass Aussatz das Gericht Gottes ist. Das war das Denken damals. Wenn du krank warst, haben sie gesagt, du bist ein Sünder und deswegen schlägt dich Gott. Ein verfluchter Gottes. Ein Rabbi berichtet, dass er sogar Steine geworfen hat auf den Aussätzigen. Also nicht nur hatte dieser Mensch Schmerzen und er hat gestunken und er ist verfault. Die anderen Menschen haben ihm gesagt, das ist deswegen, weil Gott zornig ist auf dich, weil Gott dich richtet. Und dann zusätzlich noch war ein Aussätziger ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft, aus seiner Familie, auch aus der geistlichen Gemeinschaft, aus dem Tempel ausgestoßen, mussten in Quarantäne leben, in Kolonien. Und wenn so ein Aussätziger sich irgendwelchen Menschen genähert hat, dann musste der schon von Weitem rufen, unrein, unrein. Und wenn irgendjemand in Berührung gekommen ist mit diesen Menschen, dann hat auch der andere als unrein gegolten. Musste erst wieder Waschungen und Zeremonien vollbringen, um wieder Gemeinschaft haben zu dürfen im Tempel. Versetzt euch in die Situation dieses Mannes. War ein kranker Mann, ein sterbender Mann, war ein furchtbar einsamer Mensch, alleingelassen von den Menschen, alleingelassen und bestraft von Gott. Das hat er zumindest gedacht. Aussatz ist in der Bibel ein perfektes Bild für Sünde. Interessant, dass Aussätzige in der Bibel immer gereinigt werden. Die werden nicht geheilt, sondern die werden gereinigt. Und wie Aussatz beginnt Sünde klein, so unter der Haut, wo es keiner sehen kann. Vielleicht in den Gedanken. Der Gedanke der Lust oder der Habgier oder Eifersucht, Unversöhnlichkeit. Viele Menschen nehmen das nicht ernst, anfangs. Na, kein Problem, kann ein bisschen spielen damit. Und dann als nächstes gibt es so kleine Ausbrüche. Und man kann auch sagen, ist kein Problem, viele tun das. Jeder tut's. Sünde ist schmerzlos am Anfang. Es macht Spaß, ne? Es befriedigt unsere sündige Natur, unser Fleisch. Aber es wächst so langsam und es ist zerstörerisch und es ist tödlich und du verlierst die Sensibilität. Du wirst gefühllos. Zuerst bist du überführt von deiner Sünde und dann je mehr du dein Gewissen ruhig stellst und je öfter du es tust, desto mehr stumpfst du ab, desto weniger macht es dir aus. Du wirst gefühllos, du stumpfst ab. Man sieht das bei Menschen, die in Sünde leben, die sind verblendet. Die sehen das gar nicht mehr. Die haben keine Sündenerkenntnis mehr. Sind nicht mehr überführt. Alle anderen sehen es schon und sagen, hey, das stinkt. Na, du siehst es noch nicht. Und dann schließlich sagt uns die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jakobusbrief sagt uns, wenn die Sünde gebiert, dann gebiert sie den Tod. Sünde verursacht immer Zerstörung und Tod. Verfaulen. Sünde bringt dich um. Frucht ist immer Tod, Zerstörung. In deinem Leben, in deinen Beziehungen, deiner Beziehung mit Gott. Es isoliert dich von anderen, wie dieser Aussatz. Und deswegen will Gott uns schützen vor Sünde. Das ist nichts Willkürliches. Wenn Gott uns sagt, tu das, so ist es heil zu leben, oder wenn Gott uns sagt, hey, lass die Finger davon, das ist nicht gut. Das ist sein Herz, er will uns beschützen. Wie ein liebender Vater, der nicht will, dass seine Kinder ihm wehtun und sagen, hey, steck nicht den Finger in die Steckdose. will nicht, dass wir damit spielen. Wenn wir mit Sünde rumspielen in unserem Leben, so kleinen Kompromissen, das ist wie russisches Roulette. Und Gott sagt, lass die Finger davon. Und wir alle sind Sünder, sagt uns die Bibel. Wir alle haben diese unheilbare Krankheit, wie der Aussatz, diese unheilbare Krankheit der Sünde. Und wie Aussatz kann Sünde auch nur durch ein Wunder geheilt werden. Und es gibt nur einen, der es heilen kann, und das ist Gott, das ist Jesus. Sünder kann sich nicht selbst heilen. Nur wenn wir zu Jesus kommen und uns von ihm berühren lassen und uns von ihm heilen lassen und reinigen lassen, und er will uns heilen. Er will uns reinmachen und wir können Vergebung haben. Versetzt euch jetzt in diese Situation hier. Da ist Jesus. Volksmassen sind um ihn herum, drängen sich um ihn. Dann plötzlich hört man Schreie. Und die Leute laufen in Panik auseinander. Und die Leute heben Steine auf. Und man hört sie schreien, unrein, unrein. Hau ab, du Abschaum, du Verfluchter Gottes. Und dann teilt sich so die Menschenmenge und es kommt dieser Aussätzige, diese bemitleidenswerte Kreatur. Dieser verstümmelte, entstellte, stinkende, verfaulende Mensch. Versetzt euch in seine Lage. Er ist verzweifelt. Er ist am Sterben. Ein lebendiger Toter. Und hat irgendwo gehört von Jesus. Dass es hier einen Rabbi gibt, einen Lehrer, der Menschen heil macht. Und er sieht seine letzte Chance. Und er handelt gegen alle Vorschriften. Und er kommt hier zu Jesus, fällt nieder vor ihm. Kommt arm im Geist, wie Jesus es sagt. Arm im Geist. Wenn Jesus mir nicht hilft, dann kann keiner mir helfen. Und die Menschen um ihn herum, die sind ihm plötzlich völlig egal. Und er sieht nur mehr Jesus und er läuft zu Jesus hin oder vielleicht humpelt er mehr zu Jesus hin und er wirft sich vor ihm nieder. Eine Geste der Anbetung, eine Geste der Demut. Und er fleht ihn an und er sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. War ein Mann voll Glauben. Er kommt hier verzweifelt vor Gott und er kommt mit leeren Händen, aber er vertraut. Er glaubt, dass Jesus allein der Einzige ist, der ihm helfen kann. Und das ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir gerettet werden wollen. Wenn wir gereinigt werden wollen von unserer Schuld. Und hier ist dieser bemitleidenswerte Mann und er wirft sich vor die Füße Jesu und er hat großen Glauben. Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er glaubt, dass Jesus ihn reinigen kann. Er zweifelt nicht an der Fähigkeit, dass Jesus es tun kann. Wenn du willst, dann kannst du das. Wenn du willst, aber er ist sich nicht ganz sicher, ob Jesus gewillt ist. Sieht er, seit diese Krankheit ausgebrochen ist in seinem Leben, hat er von allen Seiten immer nur gehört, du bist verflucht, das ist der Finger Gottes, das ist die Strafe Gottes, du bist geschlagen, Gott richtet dich wegen irgendeiner furchtbaren Sünde in deinem Leben. Dann war sich nicht ganz sicher, ob Jesus was mit ihm zu tun haben will. Und das ist die Lieblingstaktik von Satan, wie er uns fernhalten will von Jesus, ist Verdammnis. Als er uns sagt, ja, Jesus liebt eigentlich Sünder und Jesus hilft Menschen, aber nicht dir, du bist zu weit gegangen. Das, was du getan hast, das ist zu schlimm. Du bist pervers, du bist faul, du bist rebellisch. Hey, du wusstest es besser und du hast es trotzdem getan. Deine Sünde stinkt zum Himmel. Glaub nicht, dass du zu Jesus kommen kannst, du bist zu weit gegangen. Er will nichts mit dir zu tun haben. Wisst ihr was, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, die direkt von der Hölle kommt. Die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus ist ein Freund der Sünder. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen oder wegstoßen von mir. Hier im Kapitel 2, im nächsten Kapitel, wird Jesus sagen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist gnädig. Jesus ist barmherzig. Und wenn wir Hilfe brauchen in unserem Leben, sagt uns die Bibel im Hebräerbrief Kapitel 4, lass uns mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hey, gerade wenn du Hilfe brauchst. Wenn du missgebaut hast und du weißt es und du willst Buße tun. Und wenn du diese verdammenden Stimmen hörst, dann hör nicht zu. Lauf einfach weiter zu Jesus. Und du wirst Gnade finden, du wirst Barmherzigkeit finden bei ihm. Sieh, die Wahrheit ist, wir werden nie rein werden in unserem Leben. Wir werden nie unser Leben in Ordnung bringen können, wenn Jesus uns nicht zuerst berührt. Aus eigener Kraft. Aber Mann, wenn wir zu ihm laufen und sagen, arm im Geiste, Jesus, hilf mir, rette mich. Jesus, rette mich. Habt ihr diesen Luther-Film gesehen? Ich finde, da kam das so schön raus, wo er sich immer wieder am Boden wirft und sagt, Jesus, rette mich. Meine einzige Hoffnung. Und seht hier die Reaktion von Jesus. Wenn du das mit einem offenen Herzen liest, dann musst du Jesus lieb haben. Wegen dem. Es war anders als dieses Gottesbild, das diese gesetzlichen Juden hatten von einem verdammenden, zornigen, richtenden Gott. Ja, Gott ist zornig auf Sünde und Gott wird Sünde richten, aber Gott liebt den Sünder. Und ich weiß nicht warum, aber Gott ist leidenschaftlich verliebt in uns Menschen. Und er hat alles getan, damit er uns nicht richten muss. Und die einzigen, die nicht gereinigt werden, die einzigen, die nicht heil gemacht werden können, sind die, die nicht zu ihm kommen. Das ist das Einzige, was uns abhält. Wir sehen es schon im Alten Testament, im 2. Mose, Kapitel 34, wo Gott seinen Namen, das heißt seinen Charakter, seine Natur ausruft vor Mose. Und er geht an ihm vorüber und er ruft aus, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wir lesen im Hebräerbrief, im Kapitel 1, dass Jesus der Abglanz ist von Gottes Wesen. Schaut euch Jesus an. Hier, so ist Gott. So ist er dir gegenüber. Das ist das Herz, was er dir gegenüber hat. Das Herz, das wir hier sehen. Ich liebe das hier, Vers 41. Und er, Jesus, er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Jesus war innerlich bewegt. Nur Markus berichtet uns das. Jesus war innerlich bewegt. Er liebte diesen stinkenden und verfaulenden Menschen. Sein Herz war gebrochen, er hatte dieses tiefe Mitgefühl für ihn. Wusstet ihr das, dass der kürzeste Satz in der Bibel im Johannesevangelium steht? Kürzeste Satz in der Bibel ist, Jesus weinte. Dort am Grab von Lazarus, Jesus weinte. Sieh dort, er war erschüttert, er war ergrimmt in seinem Geist. Er war von diesem menschlichen Leid berührt. Oh, wie tief die Menschen gefallen sind. Jesus, er hat die Menschen erschaffen, rein. Und vollkommen heil, in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Und das war seine Absicht. Das hätte immer so bleiben sollen, das hätte immer so bleiben können. Aber der Mensch, der ist stolz geworden und hat rebelliert gegen Gott. Und so kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde die Krankheit und der Tod und all diese furchtbaren Dinge. Wie tief ist der Mensch gefallen? Und Jesus sieht dieses Leid und Jesus tut sein Herz weh. Ich denke, ein Gefühl, das vielleicht nur Eltern verstehen können. deren Kinder heroinabhängig sind und sich selbst zerstören. Oder die Eltern verstehen können, deren Kinder vielleicht AIDS-krank sind und die dahin siechen und du musst es mit ansehen. Oh, Jesus sieht diesen Menschen und sein Herz ist berührt. Er ist innerlich bewegt. Diese tiefe Erschütterung, diese tiefe Barmherzigkeit, diese Liebe, die er im Herzen hat für diesen Mann. Und so sieht Jesus dich und mich, so sieht er uns als Sünder. Und Jesus war innerlich bewegt und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Mensch sich gefühlt haben muss, als Jesus ihn anrührt? Seit dem Ausbruch seiner Krankheit, wahrscheinlich jahrzehntelang, hat niemand ihn mehr angerührt. Menschen haben ihn verstoßen. Wenn er verheiratet war, dann hat seine Frau ihn verlassen. Menschen haben nur Steine auf ihn geworfen, haben geschrien, unrein, unrein. Und wenn irgendeiner nur in seine Nähe kam, hatten die Leute Angst vor ihm und mieden ihn als unrein. Und jetzt kommt er zu diesem Rabbi, zu diesem ehrfürchtigen Rabbi Jesus, der heiligste und der reinste Mensch, der je gelebt hat. Und Jesus rührte ihn an. Jesus sah sein tiefstes Bedürfnis. Bedürfnis nach Liebe, nach menschlicher Wärme. Und Jesus rührt ihn an, oh, wie dieser Mensch sich gefühlt haben muss. Und er spricht zu ihm und sagt, ich will, sei gereinigt. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Heiland. Jesus will uns alle heil machen und reinmachen und uns wiederherstellen. Jesus will alles wiederherstellen, was zerstört ist in unserem Leben durch diesen Aussatz der Sünde. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Was hier passiert ist, das ist weit mehr als nur körperliche Heilung. Hier ist ein Mensch heil geworden im tiefsten Sinn des Wortes. Er wurde heil durch die Liebe Jesus, durch seine Berührung. Ich glaube, in diesem Moment ist seine Seele heil geworden. Und sein Herz, seine verletzten Gefühle, diese Verbitterung, die er gespürt hat, diese Einsamkeit. Er wurde heil, als Jesus ihn angerührt hat. Wo brauchst du Heilung heute Morgen in deinem Leben? Wo brauchst du Heil? Ist das Sünde, ist das Versagen, das dich belastet? Gibt es da Verletzungen, die dir Menschen zugefügt haben? Ist da vielleicht Bitterkeit in deinem Herzen? Brauchst du Heilung in deiner Ehe? Brauchst du Heilung in deiner Einsamkeit? Wirst du dich demütigen, wie dieser Mann sich vor Jesus gedemütigt hat, und wirst du zu Jesus kommen? Wirst du dich von ihm berühren lassen und heilen lassen und lieben lassen wie dieser Mensch? Jesus liebt dich genauso wie diesen Aussätzigen und er will dich genauso heil machen wie ihn. So oft suchen Menschen ihr Heil, Heil ihrer Seele, Heil ihrer Beziehungen an völlig falschen Stelle. Suchen bei anderen Menschen. Wir suchen in Dingen. Wir versuchen verzweifelt die Aufmerksamkeit von anderen auf uns zu ziehen. Aus dieser Verletztheit, aus dieser Bitterkeit heraus, vielleicht Menschen zu manipulieren. Nee, Menschen oder andere Dinge sind nicht die Antwort auf die tiefsten Bedürfnisse unseres Lebens. Jesus ist die Antwort. Es gibt einen, der uns heil machen kann. Lauf zu Jesus. Er ist der Heiland. Er will dir diese Sünde vergeben, die dich so belastet. Er will dir diese Last abnehmen. Und er ist derjenige, nur er, der dieses tiefste Bedürfnis deines Herzens stillen kann. Nur er ist der, der dich vollkommen lieben kann. Nur er ist der, der dich wirklich heil machen kann. Lauf zu ihm. Und nimm deine Frau oder deine Kinder, deinen Bruder, deine Schwester bei der Hand. Kommt gemeinsam vor Jesus. Jesus will entstellte Beziehungen heilen. Dieser Vers ist für dich und für mich heute Morgen. Jesus war innerlich bewegt und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt. Und erinnere dich daran, dass wir heute Jesu Leib sind. Heute sind wir sein Leib, seine Hände, seine Münder. Und Jesus will seinen heilbringenden Dienst heute durch dich tun. Jesus will andere Menschen berühren durch dich. Kennst du irgendjemanden, der eine liebevolle Berührung braucht? Kennst du irgendjemanden, der eine stützende, eine helfende Hand braucht oder vielleicht ein ermutigendes Wort? Liebe ist praktisch. Wirst du deine Hand ausstrecken, um Jesu Heil zu diesen Menschen zu bringen? Wirst du deinen Mund auftun, um diese freimachende und reinigende Botschaft weiterzusagen? Gibt es Menschen in deinem Leben, die unrein sind für dich? Menschen, von denen du sagst, ich will nichts wissen von dir. Die dich vielleicht verletzt haben oder enttäuscht haben oder die du aus irgendeinem Grund einfach nicht riechen kannst, einfach nicht magst. Wirst du deine Hand ausstrecken zur Versöhnung? Wirst du deinen Mund auftun und um Vergebung bitten? Vers 43, und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie es Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Hat ihn geschickt als Zeugnis zu dem Priester nach Jerusalem. Und mich würde es nicht wundern, wenn er zu dem Hohepriester Hannas oder Kaiaphas gegangen wäre und ein Zeugnis abgelegt hat. Mann, wenn ein Aussätziger reingemacht wird, dann ist der Messias da, dann ist der Retter da. Das gibt's nicht, außer wenn Gott Menschen heil macht, wenn Gott Wunder tut. Und vielleicht mussten die Priester dort in Jerusalem erst nachlesen im Gesetz, was sie überhaupt tun sollen in der Situation. Die haben das wahrscheinlich noch nie erlebt. In 3. Mose Kapitel 14 haben wir detaillierte Anweisungen, was ein Priester tun musste, um einen Aussätzigen zu reinigen. Und auch das ist so ein wunderbares Bild von Jesu Heilswerk für uns im Alten Testament. Es steht dort, der musste 2 lebende Vögel nehmen und Zedernholz und Holz, Bild für das Kreuz vielleicht, und Karmesin. Karmesin ist immer ein Bild für Opfer, Rot, Blut und Ysop. Ysop war so ein Busch. Beim Passafest, beim Auszug aus Ägypten, wo Gott das Volk Israel befreit hat, durch das Blut eines Lammes gerettet hat, da haben sie das Blut des Lammes mit Ysop an die Türpfosten gestrichen. Psalm 51, dieser Bußpsalm von David, da verwendet er Aussatz als Bild für seine Sünde und diesen Ysop als Bild für Reinigung. Er betet dort: Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weiß, weißer als Schnee. Und der Priester musste diese beiden Vögel nehmen und den einen Vogel, den musste der über lebendigem Wasser, über fließendem Wasser, das auch wieder ein Bild ist, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er hat zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und er musste diesen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdenes Gefäß schlachten. Und dann den lebenden Vogel sollte er nehmen und ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Ysop und das Ganze nehmen und den lebendigen Vogel in das Blut des toten Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet wurde. Und dann soll er etwas auf dem, von dem der Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen. Also er hat diesen Vogel genommen, in das Blut eingetaucht und hat diesen gereinigten Aussätzigen 7-mal besprengt mit dem Blut und ihn für rein erklärt. Und dann hat er den lebendigen Vogel genommen und hat ihn fliegen lassen, hat ihn freigelassen. Wir haben hier einen Vogel, der geschlachtet wird in einem irdenen Gefäß. Irdenes Gefäß erinnert uns an 2. Korinther, oder? Kapitel 4, was von uns spricht. Wir sind irdene Gefäße, so tönerne Gefäße. Wir sind zerbrechlich als Menschen. Wir sind so gebrannter Dreck. Hier haben wir einen Himmelsbewohner sozusagen in einem irdenen Gefäß. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht ein Bild ist für die Menschwerdung Jesu. Und er ist gestorben, damit wir gereinigt werden können. Und dann 7-mal wurde das Blut gespritzt auf diesen gereinigten Aussätzigen. 7-mal die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Jesus sprach am Kreuz, es ist vollbracht. Preis für deine Schuld ist vollkommen bezahlt. Es ist vollbracht. Wenn wir zu Jesus kommen, können wir völlig gereinigt werden. Dann hat er diesen anderen Vogel fliegen lassen, den 2. Vielleicht ein Bild dafür, dass Jesus nicht nur gestorben ist, der 1. Vogel, sondern dass Jesus auch auferstanden ist. Hebräerbrief wird uns erklärt, dass Jesus mit seinem Blut hineingegangen ist in das himmlische Heiligtum, um Sühnung für unsere Sünden zu erwirken. Das ist alles alttestamentliche Sprache natürlich von diesen Opfern, die ein Bild sind für Jesus. Aber vielleicht ist dieser freigelassene, fliegende Vogel auch ein Bild für diese Stellvertreterschaft. Dass einer stirbt und der 2. wird mit dessen Blut bedeckt und gereinigt sozusagen und da frei ausgehen. Ist ein Bild, was Gott den Menschen im ganzen Alten Testament aufs Auge drückt. Dass den Menschen immer wieder einbläut. Einer, ein Unschuldiger, wird kommen und für den Schuldigen sterben, damit der Schuldige frei ausgehen kann. Ganze Alte Testament, er tut es, um die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Und dann, nachdem dieses Ritual passiert ist, wurde dieser Aussätzige geschoren, also alle Haare abrasiert, und musste sich waschen. So eine Art neue Geburt, das alte Leben hinter sich lassen, ein neues Leben. Und dann musste er 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Und dann wurde das Ganze nochmal wiederholt, dann wurde er wieder gewaschen. Und am 8. Tag wurde ein Lamm geopfert. Es ist immer in der Bibel ein Bild für das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat gesagt, siehet, da ist das Lamm Gottes zu Jesus. Hier ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und der Priester hat das Blut dieses Lammes genommen und hat es an das rechte Ohrläppchen von dem gereinigten Aussätzigen getan und auf den rechten Daumen und auf die rechte Zehe. Von Kopf bis Fuß wurde er mit dem Blut des Lammes bedeckt. Wurde vergeben. Er wurde gereinigt zu einem neuen Leben. Zum neuen heilen Leben. Das, was er hört, das, was er tut, das, wo er hingeht. Es ist eine Zeremonie, die angewandt wurde für Priester, wenn ein Priester eingesetzt wurde im Dienst. Dieser ehemalige Aussätzige wird behandelt wie ein Priester. Jesus hat uns Aussätzige, uns Sünder zu seinen Priestern gemacht. Petrus erzählt uns das, ihr seid ein heiliges Priestertum. Und dann, nachdem er das mit dem Blut des Lammes gemacht hat, hat er dasselbe nochmal gemacht, der Priester, mit Öl. Öl ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Öl auf das rechte Ohrläppchen und auf den rechten Daumen und auf die rechte große Zehe. Wir sind zugerüstet vom Heiligen Geist, ein reines Leben zu führen, für Jesus zu leben. Ein wunderbares Bild hier, Wahnsinn. Wir haben hier einen gereinigten Aussätzigen. Und das sind wir, weil wir zu Jesus gekommen sind, sind wir gereinigte Aussätzige, gereinigte Sünder. Gereinigt durch das stellvertretende Opfer des Lammes. Jesus. Und er hat uns zu seinen heiligen Priestern gemacht. Und er rüstet uns zum Dienst für Jesus. Und man, wie reich beschenkt und wie reich gesegnet wir sind. Vers 45. Oder lesen wir es nochmal. Vers 43. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, sodass er, Jesus, nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen am einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Das war wirklich schwer. Man versetzt euch in die Lage dieses gereinigten Aussätzigen. Stellt euch vor, er hat hier neues Leben bekommen von Jesus. Er war innerlich völlig heil geworden durch die Liebe Jesu. Ich glaube, sein Leib ist völlig wiederhergestellt worden. Ich glaube, die Finger sind ihm wieder gewachsen. Blub, blub, blub. Und die Nase ist ihm wieder gewachsen. Und die Zehen sind ihm wieder gewachsen. Sein Leib hat sich aufgerichtet. Seine Stimme ist von der rauen Stimme zu einer wunderbar netten Radiostimme geworden. Dieser Mensch ist heil geworden. Und dann sagt Jesus, geh hin und erzähl niemanden davon. Das muss schwer sein. Er ist wahrscheinlich rumgesprungen vor Freude. Wir dürfen nicht zu hart sein, wir müssen Nachsicht haben mit diesem Mann. Aber er war trotzdem ungehorsam. Und er hat ihn in einem gewissen Sinn Jesu Dienst behindert. Beeinträchtigt. Und Jesus konnte eine Zeit lang nicht in die Stadt reingehen. Lektion für uns, dass es immer am besten ist, Gott zu gehorchen, ob wir es verstehen oder nicht. Und das ist irgendwie so paradox. Jesus sagt zu diesem gereinigten Aussätzigen, hey, sage niemandem was. Und wir lesen hier, er ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten. Er hat jedem davon erzählt. Und Jesus sagt zu uns gereinigten Sünder, geht hin und predigt das Evangelium, macht alle Nationen zu meinen Jüngern und wir kriegen unseren Mund nicht auf. Paradox. Jesus reinigt einen Aussätzigen. Vielleicht ist heute eine Gelegenheit zu reagieren auf das, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht eine Gelegenheit, dass du dich diesem Aussätzigen gleich machst und zu Jesus kommst. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Und es gibt nichts, was dich abhalten kann, zu ihm zu kommen. Nur dein Stolz, der kann dich abhalten. Vielleicht ist dir zum ersten Mal bewusst geworden heute Morgen, dass du ein Sünder bist. Dass du einen Retter brauchst, dass du Vergebung brauchst. Dann komm und lass dich reinigen von Jesus. Komm zu ihm, nimm sein Erlösungswerk für dich persönlich an. Sag zu ihm, Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Komm in mein Herz als mein Herr und als mein Erlöser. Vielleicht brauchst du Heilung heute Morgen in deiner Seele, vielleicht an deinem Leib. Dann komm, komm zu Jesus. Komm, lass für dich beten. Bring's zu Jesus. Wir können füreinander beten. Vielleicht musst du dich mit jemandem versöhnen, der unrein ist für dich, der einer ist, mit dem du nichts zu tun haben willst, den du gemieden hast bisher. Hey, dann tu das in seiner Liebe und in seiner Kraft. Brauchst du Heilung in der Beziehung, dann geh hin und nimm diese Person deiner Hand, bitte um Vergebung und nimm sie mit, komm gemeinsam vor Jesus, leg ihm diese Beziehung hin. Jesus ist dasselbe gestern und heute und in alle Zeit. Jesus will heute dasselbe tun, wie er damals vor 2000 Jahren getan hat, für dich und durch dich. Und hey, lasst uns alle das ihm gebührende Opfer darbringen, weil er uns gereinigt hat, weil er uns rein gemacht hat als Menschen. Was sind die Opfer, von denen Gott im Neuen Testament spricht? Erstmal sind das wir selbst als ganzer Mensch. Im Römer Kapitel 12, Vers 1 heißt es, dass wir unsere Leiber, das heißt uns selbst darstellen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst, heißt es dort. Hebräer 13 heißt es, durch ihn, durch Jesus, lasst uns nun Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jesus loben für das, was er getan hat, ihm Danke sagen und es weitersagen, was er für uns getan hat. Und dann im nächsten Vers heißt es, das Wohltun und das Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Also anderen Gutes tun, jetzt anderen helfen im Namen Jesu. Das ist ein Opfer, das ihm Freude macht. Philipperbrief lesen wir, dass diese Gabe der Gemeinde in Philippi, wo sie den Paulus als Missionar unterstützt haben, dass das ein angenehmes Opfer ist für Gott. Also lasst uns es tun. Zum Abschluss heute. Lasst uns Gott ein Lobpreisopfer darbringen. Lasst uns ihm Danke sagen von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du mich reingemacht hast. Und wenn du einen Schritt auf Jesus zumachen willst heute Morgen, oder wenn du sagst, Mann, ich brauche Heilung für mein Herz, vielleicht körperliche Heilung, dann beten wir gern für dich. Wir dürfen immer im Gebet zu ihm kommen. Und hey, manche Menschen heilt Gott hier und jetzt, wir haben das erlebt, manche Menschen heilt er in der Ewigkeit. Er wird uns alle heil machen. Aber er sagt oft, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir wollen Gelegenheit geben. Wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne. Wir werden jetzt am Schluss noch eine Zeit der Anbetung haben. 2, 3 Lieder singen. Wer Gott Lobpreisopfer darbringen, sagen, danke Herr, wir loben dich. Und wenn du Gebet brauchst, dann komm einfach nach vorne. Ich bete gern für dich. Thomas betet sicher auch gerne. Wurde gerade freiwillig gemeldet. Petra hier. Iris vielleicht noch für die Frauen hinten. Lass uns die Gelegenheit nicht versäumen. Jesus ist hier. Lass uns beten. Jesus, du bist so wunderbar. Du bist wahrlich die wunderbarste Person im ganzen Universum. Herr Jesus, wir sind so beeindruckt von dir, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Jesus, wie du auf diesen stinkenden, faulen, verfaulenden, ekelerregenden Mann zugehst und wie du ihn die Hände auflegst, Jesus. Und ich kann mir in meinen Gedanken nur vorstellen, wie du hingehst und ihn umarmst und einfach lieb hast, Herr. Du bist so wunderbar. Und Jesus, wir sind dieser Mann. Wir sind dieser Mann. Jesus, wir brauchen deine Berührung heute Morgen. Wir wollen im Glauben zu dir kommen und demütig wie dieser Mann unseren Stolz zurücklassen und sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich heute Morgen. Und Jesus, weil du uns berührt hast, wollen wir auch hingehen und Opfer bringen. Jesus, wir wollen dich anbeten und wir wollen dich loben und wir wollen dich ehren. Aus ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind. Wie du sagst, Gott lieben, aus ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Wir wollen dir Danke sagen heute Morgen. Wir lieben dich, Herr, du bist es so wert. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich ehren. Danke, Herr. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Wir lieben dich.